Der Berg ruft oder die Berge rufen. Elisabeth Schweger, Sie als Österreicherin, fühlen Sie sich da angesprochen? Die Berge, sind die ein Sehnsuchtsort für Sie?
Ja, gehört schon irgendwie zu mir. Also ich bin viel in Tirol in den Bergen, ein Teil meiner Familie lebt dort. Mütterlicherseits komme ich aus dem Vorarlbergischen, also daher ist das also schon in mir implantiert. Und ohne kann ich nicht. Also das Meer brauche ich hin und wieder, aber die Berge brauche ich auf jeden Fall.
Warum können Sie nicht ohne die Berge?
Es ist der Geist, der frei ist in den Bergen. Es ist, du siehst die Höhe, du siehst, dass du weg bist. Es ist irgendwie, die Menschen in den Bergen sind auch irgendwie direkter, sind klarer. Also es macht den Geist frei.
Passt gut zu Ihnen. Jetzt schauen wir mal auf Ihren Werdegang. Elisabeth Schweger, geboren 1954 in Wien, Literaturwissenschaftlerin und promovierte Philosophin. Sie stehen für ein modernes Theater, das Kunst, neue Medien, Tanz mit einbezieht. Aber das ist längst nicht alles. Sie arbeiten journalistisch. Sie haben eine Architekturzeitschrift gegründet. Sie kuratieren Ausstellungsprojekte, wie zum Beispiel auf der Documenta oder auch den österreichischen Pavillon auf der Biennale in Venedig. Gerade kümmern Sie sich um die Donauart 2018 in Linz. Sie waren Leiterin des Marstalls der Bayerischen Staatstheater in München, Intendantin am Schauspiel Frankfurt und der Kunstfestspiele Herrenhausen in Hannover. Seit 2014 leiten Sie die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Frau Schweger, wie passt das alles in ein Leben?
Geht irgendwie. Mich hat eben immer das Dazwischen interessiert. Was ist sozusagen diese Schmiermasse? Ja, ich glaube nicht an diese Kategorisierung in einzelne Disziplinen, sondern ich glaube, dass alles miteinander zu tun hat. Und dieses Netzwerk, also wie kann man sagen, dieses Nervenkostüm zu eruieren und das zu bearbeiten und zu sehen, was passiert, wenn das aufeinander prallt. Das ist dann im Grunde genommen ähnlich wie entsteht Elektrizität, ja, auch durch Reibung, ja. Und was sind diese Elemente, die einfach etwas Neues entstehen lassen oder einen anderen Blick plötzlich notwendig machen? Ich finde das gar nicht viel. Ich finde, das ist für mich logisch, dass das alles miteinander zu tun hat.
Und ist es auch logisch, dass es letztlich da reinfließt, dass Sie jetzt seit 3 Jahren die Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg leiten und Schauspielerinnen und Schauspieler ausbilden?
Ja, Schauspieler und Schauspielerinnen, Regisseurinnen, Regisseure, Dramaturgen und Dramaturginnen, Filmleute auch. Ja, es ist logisch für mich, weil ich habe ja auch schon einmal unterrichtet in Wien an der Akademie. Es war zwar die bildende Kunst, aber da letzten Endes die Abteilung vom Bühnenbild und Kostümbild. Und den Jungen was abzugeben, finde ich schon sehr spannend. Und ich finde, nach 25 Jahren praktischer Arbeit am Theater fühle ich mich irgendwie auch verpflichtet, sozusagen mich zu öffnen, zu sagen, ich gebe weg, ich gebe ab. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, kriege ich wahnsinnig viel zurück, und zwar Neues. Und das ist auf jeden Fall immer spannend.
Was möchten Sie weitergeben? Was wollen Sie den Studierenden vermitteln? Was macht gutes Theater für Sie aus?
Naja, zunächst einmal, glaube ich, muss ein junger Mensch, der sich für eine künstlerische Disziplin interessiert, vorbereiten, dass er neugierig ist. Er ist einfach ein trockener Schwamm, der aufsaugt, ja. Und er hat in sich wahnsinnig viel drinnen, was er gar nicht weiß und was er rauslassen muss. Und diese Bereitschaft, sich verletzbar zu machen und Strategien zu entwickeln, um nicht zerstört zu werden, und neugierig zu sein, in dem Sinn zu schauen, meine Welt besteht nicht nur aus meinem Ich, sondern besteht aus ganz vielem. Und das zusammen kann dann zu interessanten Unternehmungen oder Ausführungen führen. Ja, und das ist etwas, was ich jungen Leuten schon gerne mitgeben möchte. Also keine Sturheit, sondern eine größtmögliche Offenheit.
Woran erkennen Sie ein Talent? 400 bis 500 junge Leute bewerben sich bei Ihnen pro Jahr. Was sehen Sie, wenn Sie jemand auf der Probebühne stehen sehen, der vorspricht? Also woran erkennen Sie das?
Na gut, Gott sei Dank bin ich ja nicht alleine, weil manchmal ist man auch blind. Also man muss auch sagen, also in diesen Aufnahmeprüfungen, das habe ich auch in der Akademie in Wien gemerkt, manchmal irrst du dich einfach. Was sind die Kriterien? Ich würde einfach sagen, du siehst, wie jemand sich auf einer Bühne bewegt. Du siehst, wie er reagiert im Gespräch. Du siehst, wie er reagiert auf die Kollegen. Was macht er, wenn man ihm eine Aufgabe gibt? Wie schnell reagiert er oder macht er zu? Das hat viel mit Lust zu tun auch. Und was sehe ich in einem? Weil, also das ist sicherlich klar, im künstlerischen Bereich, in der Ausbildung, glaube ich, achtest du auch darauf, was kann ich diesem jungen Menschen mitgeben? Und wenn ich keinen Draht zu ihm finde, dann kann ich ihm auch nichts geben. Und das muss man auch herausfinden. Also da gibt es so viele Aspekte, die man berücksichtigen muss, die dazu führen, dass man jemanden aufnimmt, dass man das nicht in 1, 2, 3, 4 aufschlüsseln kann, sondern das ist eine Gemengelage.
Wie unterscheidet sich die Ausbildung in Ludwigsburg von dem, was an den althergebrachten Hochschulen für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin oder der Otto-Falkenberg-Schule in München gemacht wird?
Ja, ich denke, dass wir hier, also zumindest das Profil so angelegt, dass es sehr interdisziplinär ausgerichtet ist, dass wir sehr früh in die konkrete Produktion gehen. Das heißt also, dass die jungen Studierenden miteinander arbeiten, disziplinübergreifend, dass sie sehr stark die Filmausbildung mitmachen. Das heißt, da also diesen ganzen medialen und digitalen Kontext mitbekommen und den auch mit einbauen können, und da entstehen automatisch natürlich andere Sachen, und wir versuchen auch sehr viel bildende Künstler hineinzuholen, ja, dass da sozusagen eine breite Aufstellung gegeben ist und man also nicht von einer nur klassischen Ausbildung sprechen kann. Gleichwohl wird das Handwerk einfach ganz klassisch und gründlich beigebracht, weil wenn du nicht reden kannst auf der Bühne, dann hast du keine Chancen. Ne? Also es gibt ein paar handwerkliche Dinge, die musst du können, und zwar perfekt. Und die werden da genauso vermittelt, aber es kommt einfach noch was dazu. Und der Alltag ist sicherlich ein anderer, wenn die Leute sehr früh anfangen, in eine konstruktive, kreative Phase zu gehen und miteinander zu tun zu haben. Dadurch entstehen auch andere Berufsbilder erstmal, und es entstehen relativ früh Gemeinschaften.
Bildet Banden ist ein Motto, das bei Ihnen gilt.
Ja, genau. Das hat Luc Bersefall aufgestellt, und das finde ich nach wie vor wirklich ein gutes System, weil wir auch davon ausgehen müssen, dass sich die Theaterlandschaft auch verändert. Also das heißt, die klassischen staatlichen oder städtischen Betriebe wird es weniger geben. Ich meine, wir haben in Deutschland noch immer einen paradiesischen Zustand. Wir haben also über 150 Theater, die kommunal oder vom Staat subventioniert werden und daher also auch Repertoire haben beziehungsweise Ensembles gründen können. Aber der Beruf in der darstellenden Kunst ist ein viel breiterer heute. Und der geht in viele Bereiche hinein und ist nicht mehr unbedingt verpflichtet, sich ausschließlich in diesen subventionierten Betrieben festzulegen.
Sie haben gesagt, Sie bilden neue Berufsbilder. Was meinen Sie damit?
Ja, ich denke, dass sich das natürlich sehr stark vermischt. Einer lernt Regie und macht dann Filme, macht Hörspiele, macht plötzlich Ausstellungen, wird irgendwo Intendant, leitet eine Gruppe, ist in Wirtschaftsbetrieben plötzlich Berater für Verhalten. Ich glaube, es ist extrem breit aufgestellt. Also in die Politik gehen leider Gottes auch ein paar. Aber da könnte man denen noch etwas beibringen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Beruf, der einen verpflichtet, hinauszugehen, mit der Gesellschaft zu arbeiten und außerdem auch zu wissen, dass man eine Verantwortung hat.
Was ist für Sie diese Verantwortung?
Die Verantwortung für eine Gesellschaft heißt einfach, ich habe sie erstmal für mich selber. Es wäre klug, mit sich so umzugehen, dass das auch gut ist, ja, dass man sich respektiert, weil dann kannst du auch die anderen respektieren. Und die Verantwortung für eine Gesellschaft heißt, ich kann nicht nur davon profitieren, sondern ich muss ja auch was zurückgeben. Und ich bin für eine Gestaltung letzten Endes verantwortlich. Also ich habe meinen eigenen Beruf immer so gesehen, ich habe mit dem Instrument, mit dem ich arbeite, eine Möglichkeit, ich kann Leute zwar nicht verändern, ja, aber ich kann etwas bewirken. Und das Bewirken heißt auch, ich kann in jedem Zuschauer einen anderen Gedanken auslösen. Und der führt ihn zwangsläufig zu irgendetwas anderem, zu einer Überprüfung dessen, was er sieht. Er hat plötzlich eine andere Wahrnehmung und erkennt dadurch vielleicht andere Prozesse anders, ja, kann sie besser analysieren und für sich sozusagen auch Konsequenzen draus ziehen. Und ich glaube, man hat als Künstler einen so großen Einfluss, dass das auch eine Verantwortung mit sich bringt. Was tue ich? Und was bewirkt das außerdem, ja? Und ich muss letzten Endes dafür gerade stehen, wenn das auch mal in eine Polemik geht, die falsch ausgelegt wird. Also das sind Diskussionen, die haben wir immer wieder mit Künstlern. Da fängt das an, für mich extrem spannend zu werden. Weil da habe ich das Gefühl, da sitze ich so quasi an einer kannte und weiß, ich kann in die eine oder in die andere Richtung fallen. Und die Kunst ist immer diese Gratwanderung. Und das macht sie auch spannend. Das macht sie auch manchmal gefährlich. Auch in autoritären Regimes sieht man, diese Bereiche werden sehr schnell gekippt, weil man weiß, dass diese Öffentlichkeit, die künstlerische Darbietung hat, natürlich etwas auslöst. Und es ist, da muss ich gar nicht kriegerisch denken, aber es kann auch eine Waffe sein. Und das muss man aber als Künstler auch wissen.
Und genau darüber reden Sie auch mit Ihren Studierenden.
Ja, ist ganz viel. Also wir hatten eine Generation, wie ich da ankam, das fand ich interessant, die überhaupt nicht politisch war. Das haben wir aber schon länger festgestellt. Das läuft eigentlich seit den 90er Jahren, hat man so das Gefühl gehabt, das ist diese Konsumgesellschaft, diese Friedensgeneration. Es gab nicht wirkliche Probleme. Man wusste, man kommt auch irgendwie unter, man kriegt schon was, ja. Also in Mitteleuropa war das schon so ein Easygoing. Und das hast du bei den jungen Leuten oft gemerkt. Die haben natürlich subkutan schon ein politisches Verständnis. Es formuliert sich nur sehr viel anders. Man musste schon in der letzten Zeit darauf hinweisen, dass es Veränderungen gibt im gesellschaftlichen Prozess, wo die Kunst nicht einfach nur zugucken kann oder wo man einfach so seine eigenen Brötchen backt, ja. Also diese Ich-Bezogenheit, die so in den letzten 15 Jahren schon stark vorhanden war, die schwindet im Augenblick wieder, weil sie genau merken, das funktioniert nicht mehr.
4 Jahre dauert die Ausbildung in Ludwigsburg und wer sich da reinbegibt, braucht viel Enthusiasmus, denn die Zukunft ist nicht klar vorgezeichnet. Wo kommen Ihre Studenten eigentlich unter? Haben Sie da einen Überblick?
Ja, also das haben wir schon. Also ich würde sagen, 50% gehen in die Staatsbetriebe.
Staatstheater.
Ja, Staatstheater, kommunale Betriebe, also wie auch immer. Die finden da ihren Weg. Sehr viele arbeiten für den Film.
Hm. Sie haben ja den Standortvorteil mit der Filmakademie Baden-Württemberg direkt nebendran.
Genau. Also da ist eine Tür geöffnet, es gibt also große Möglichkeiten. Und weil sie schon während des Studiums ganz viel Filmerfahrung haben, erleichtert ihnen das so quasi den Schritt, auch in diese Richtung zu machen. Und es gibt aber auch einige, die vermehrt eigene Projekte aufstellen, Gruppen gründen. Also in der Zeit, in der ich war, waren immerhin 2, die sozusagen in die bildende Kunst gegangen sind. Also installativ gearbeitet haben. Es hat natürlich irgendwas immer mit dem Performativen zu tun. Aber ich würde sagen, wenn man es jetzt definieren müsste, dann würde ich sagen, geht eher in eine andere Richtung. Und das finde ich eigentlich gut, ja, dass man nicht das Gefühl hat, die landen alle im Repertoire-Theater, sondern das Ziel dieser Ausbildungsstätte ist dann erreicht, wenn ich merke, dass die berufliche Aufstellung breit ist. Aber sie kommen alle unter, das muss ich wirklich sagen.
Können auch davon leben?
Und sie können auch davon leben. Mhm. Und das ist an und für sich nicht leicht. Also das ist auch am Anfang schwer. Es gibt auch viele Arbeitgeber, die nicht so fair sind und da nicht die normalen Honorare bezahlen. Aber da greife ich zumindest oder versuche ich zumindest zu helfen, dass die sich stärken auch. Also das kriegen die auch schon während der Ausbildung mit, ne? Wie verhalte ich mich für Vertragsabwicklungen? Was muss ich verlangen? Also da habe ich einen ganzen Zweig aufgebaut, damit die vorbereitet werden.
Woher kommt eigentlich Ihre eigene Begeisterung fürs Theater, Frau Schwieger?
Ich muss sagen, als Kind, ich komme aus einer akademischen Familie. Meine Mutter hat zwar voll gearbeitet, aber sie hat immer darauf geachtet, dass wir riesen Faschingsfeste machen, dass wir am Theater gespielt. Ich habe das schon als Kind immer gemacht. Obwohl ich von der Ausbildung her, ich muss ja sagen, im Lycée Français, wo meine Eltern mich hingesteckt haben, in Wien, ja, die waren ja völlig unmusisch, da gab es gar nichts, also keine künstlerische Ausbildung. Aber von zu Hause haben wir das doch relativ stark mitgenommen und wir sind natürlich ununterbrochen ins Theater und so gegangen. Also, dass ich wohl mit der Kunst mich beschäftigen wollte, das wusste ich schon lange, ja, aber ich hatte damals noch gehadert. Einerseits wollte ich eigentlich was Handwerkliches machen. Ich wollte eigentlich Kunsttischlerin werden.
Sie haben Buchhändlerin aber gelernt.
Ich bin dann Buchhändlerin geworden. Das hängt dann wieder mit meinen Eltern als Wissenschaftlern. Mhm. Es war so nicht ganz drinnen, dass man jetzt plötzlich da ein Handwerker wird. Aber meine Mutter hat mir das ermöglicht. Sie hatte im Museum gearbeitet, im Ethnologischen Museum in Wien. Die hatten Werkstätten gehabt und da durfte ich dann immer so Praktika machen und arbeiten und so. Das war also dann, aber die Entscheidung ist dann trotzdem auf das literaturwissenschaftliche Studium gefallen. Und die Kunst sozusagen, dass ich wirklich in diesen Bereich hineingehen wollte, das war noch nicht ganz klar, ob es nicht bildende Kunst war oder darstellende Kunst. Meine Schwester ist Künstlerin, da habe ich immer gedacht, naja, die hat einen Tiefgang, den habe ich nicht. Also verwende ich mich für die Kunst und für andere, ja, damit die bereitet das Terrain vor. Das war so quasi so eine Entscheidung zu sehen, aha, so bin ich nicht, dann kann ich aber trotzdem etwas dafür tun. Letzten Endes waren es dann auch Begegnungen. Ich habe meinen Mann kennengelernt, der war Bühnenbildner. Wir sind dann gemeinsam nach Deutschland gegangen und irgendwie war es dann klar, dass ich da mitmache. Dann bin ich in die Dramaturgie gegangen und so fing das eigentlich an.
Sie haben ja eine ganz interessante Familiengeschichte. Sie gelten ja als sehr streitbare Frau. Sie können einstecken, Sie können aber auch gut Ihre Position vertreten und Sie hinterfragen Dinge. Das ist, glaube ich, eine Ihrer Stärken. Und könnte es sein, dass es in Ihrer Familiengeschichte begründet ist, diese Streitkultur im positiven Sinn?
Also die Streitkultur, das war ein ganz wesentlicher Teil in unserer Familie. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie sich sozusagen unsere Familie aufgestellt hat. Also meine Mutter hatte nach dem Krieg einen Mann geheiratet, der bei der NSDAP war. Also schon als die verboten war, war er schon drinnen. Und ich muss dazu sagen, ich habe meinen Vater sehr gerne gehabt, also das ist und auch jetzt noch, aber das waren schwierige Zeiten, weil das immer ein Kampf war gegen ihn, weil er seine Position einfach ganz klar immer vertreten hat und meine Mutter kam aus dem anderen Gebiet, also ihr Vater war in der Regierung unter Dollfuss, das waren zwar auch Austrofaschisten, aber einfach ganz extrem positioniert gegen die Nationalsozialisten und die sind auch sofort aus allen Posten rausgeflogen. Und meine Mutter auch, die konnte da nicht mehr weiter studieren. Sie hat trotzdem diesen Mann geheiratet, hat mit ihm also doch viele Kinder gekriegt und hat dann aber, wie sie mit mir schwanger war, einen Ethnologen kennengelernt. Der war ursprünglich Wiener Jude und ist aber schon sehr früh nach Paris ausgewandert und ist Franzose geworden. Und der hat also so quasi meinen zweiten Teil der Kindheit bestimmt. Und mein Vater hat immer mit uns gestritten. Also gestritten, es waren halt Riesendiskussionen, aber die waren auch manchmal sehr laut und sehr heftig. Ja. Weil wir natürlich, er hat uns damals ins Lycée gesteckt und hat gesagt, ihr müsst den Feind kennenlernen. Und der hat sich dann immer beschwert, aber ihr seid zum Feind übergelaufen, anstatt ihn zu verstehen.
Also französisches Gymnasium war der Franzose für ihn.
Ja, der Feind Franzose sozusagen. War der Feind. Wenn er gekonnt hätte, hätte er uns in eine russische Schule geschickt. Gab es noch nicht in Wien. Und also es war eine Überlegung, aber die Überlegung war auch, so viele Sprachen wie möglich zu können, weil er hat überlebt im Krieg, weil er viele Sprachen konnte. Aber er hat seine Position immer heftigst vertreten, hat alles geleugnet, was es zu leugnen gibt. Und da hat es natürlich wahnsinnig viel Reibung gegeben. Und wie dann mein Stiefvater sozusagen aus dem Plan rückte, gab es dann die andere Seite. Aber er war wirklich ein Intellektueller, wie er im Buche steht. Und das Diskutieren gehörte einfach dazu. Aber wir haben so quasi uns selber als Kinder auch positionieren müssen. Wo siedeln wir uns an? Das musste herausgefunden werden. Jeden Abend saß man einfach 4 bis 5 Stunden zusammen und hat diskutiert über alles, ja. Und vor allem auch über dieses Aufeinanderprallen von 2 Weltbildern, wo wir Kinder uns finden mussten. Für mich war es eindeutig, weil ich mehr die Position meiner Mutter hatte. Also auch da war in der Familie so ein kleines Schisma. Aber dadurch ist einfach für mich Reden über die Dinge überlebenswichtig. Und auch anderer Meinung sein, ist für mich kein Problem, sondern heißt einfach nur, ich höre mir das an, manchmal fahre ich gleich hinein, ja, oder habe keine Geduld, aber ich höre nicht auf zu reden. Das hat mich eigentlich auch in meiner ganzen Arbeit getrieben und ich weiß noch, ich hatte ja dann eine wirklich schwierige Zeit, wie ich die Biennale in Venedig gemacht habe, den österreichischen Pavillon kuratiert und da wurde ich engagiert, im ersten Jahr der österreichischen Regierung, wo die ÖVP mit der FPÖ zum ersten Mal koaliert. Und viele haben mir damals vorgeworfen, ich würde kollaborieren. Und dann habe ich ganz klar gesagt, aus der Geschichte wissen wir, wer schweigt und sich selbst im Maulkorb verpasst, ist tot, bevor er überhaupt noch irgendwas sagen konnte. Und ich rede und schreie, solange ich kann. Wenn mir keiner von einer Regierung sozusagen vorschreibt, was ich zu tun habe, arbeite ich. ich gebe nicht auf, ja, und ich schleiche mich auch nicht, wenn die Situation schwierig ist, ja, und das ist alles gut ausgegangen. Auch die Journalisten, die mich da so angegriffen haben, die haben sich alle öffentlich entschuldigt dann, ja, und haben gesagt, nee.
Also Sie haben nicht vor den Rechten klein beigegeben?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch nicht vor den Linken klein beigegeben, die mich sozusagen da an die Wand stellen wollten. Und die Arbeit, die wir dann letzten Endes präsentiert hat von Gelatin, die war großartig und war, finde ich, die richtige Antwort auf die ganze Situation.
Ihre Mutter hat ja auch eine sehr spannende Biografie. Sie war Ethnologin und ist viel nach Afrika gereist. Da waren Sie noch ganz klein.
Ja, also das kann ich mich genau erinnern. Da war ich, ich glaube, 59, 60, glaube ich. Da war ich gerade 6 Jahre alt. Ist sie nach Afrika gefahren. 6 Monate war das erste Mal.
Und hat dort geforscht?
Der hat dort geforscht. Damals schon mit ihrem Freund, also der auch Ethnologe war und der beim CRNS in Frankreich gearbeitet hat. Die sind beide danach, damals nur Obervolta, später Burkina Faso genannt, hingefahren, haben dieses ganze Gebiet Niger und Mali und Burkina Faso bearbeitet.
Waren Sie selber mal dabei?
Ich war sehr viel später dann dabei. Da hat sie mir dann auch alles gezeigt, wo sie war. Und wir haben dann noch viel gemacht für das Land. Also tun wir noch immer zum Teil. Ja, das hat uns schon geprägt, weil sie hat uns irgendwie, sie war zwar viel weg und das war sicher nicht ganz einfach. An die nassen Kissen kann ich mich schon erinnern, die ich dadurch geweint habe, das weiß ich schon. Und das war ja auch damals, in den 60er Jahren wusste man ja nicht, ob man wieder zurückkommt. Mhm. Das war ja nicht so wie heute, wo man mal fragt, mal kurz hin 4 Stunden und am nächsten Tag fahre ich wieder zurück. Das war ja nicht, sondern das sind ja lange Reisen gewesen und die Post hat anders funktioniert. Also die hat immer auf blauem Briefpapier, das kann ich mir genau erinnern, dieses Luftpostpapier, die Tonnen, was wir da immer erwartet haben. Ja, und das dauert, jeder Brief hat einfach 14 Tage gebraucht, ja. Also das war schon interessant, aber sie hat uns insofern eingebunden, sie hat wahnsinnig viele Filme und wahnsinnig viele Dias gemacht und wenn sie zurückkam, hat sie uns die alle gezeigt und genau geschildert, was sie da alles gesehen hat, was sie gemacht hat. Also wir waren dann relativ stark involviert und sie hat dann auch oft einfach Afrikaner auch geholt, die dann bei uns gewohnt haben und mit denen sie dann so quasi also dann Sachen aufgearbeitet hat, sprachlich, mythenmäßig und so weiter. Und dadurch war das eine normale Welt. Also Afrika war Teil unserer Erziehung und meiner Erfahrungen, ja. Hat mich geprägt.
Wie hat sie es geprägt?
Also einen Tunnelblick habe ich nicht. Sondern es war von vornherein klar, dass die Welt sehr groß ist und auch den Respekt vor Menschen, die einfach anders sind. Das öffnet schon ganz schön, wenn man das erfährt und als selbstverständlich erfährt. Es ist nichts Abnormales. Es ist einfach interessant, schön, normal, gehört zum Leben dazu. Die Buntheit.
SWR 2 Zeitgenossen mit Elisabeth Schweger, der Leiterin der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. Ich zitiere jetzt mal eine Zeitung. Elisabeth Schweger hat choreografierte Bühnenessays und nicht textbasierte Inszenierungen in Deutschland gesellschaftsfähig gemacht. Heißt übersetzt, Frau Schweger, dass Sie performatives Theater bevorzugen, oder?
Ich denke, das ist der Label, den ich habe, ja. Aber ich habe immer gesagt, du hast einen Inhalt, du hast eine Aussage, du hast eine Haltung und jetzt suchst du die Form. Und nicht jeder Inhalt lässt sich mit einer traditionsüberlieferten Form transportieren. Oder erfordert etwas anderes. Und diese Offenheit wollte ich einfach haben.
Sie haben Theater ja von der Pike auf gelernt als Dramaturgin in Bremen. Als Sie das erste Mal sozusagen selbstverantwortlich so ein richtiges Programm auf die Bühne stellen konnten, das war ja an den Bayerischen Staatstheater, die Experimentierbühne Marstall. Mhm. In so einer konservativen Stadt mit auf Hochglanz polierter Kultur so eine experimentelle Bühne zu leiten, wie schwer war das eigentlich?
Ich glaube, es war für den damaligen Intendanten eher schwieriger als für alle anderen, weil er hat zwar einen Instinkt gehabt und eine Lust, das war schon toll von Eberhard Witt, dass er gesagt hat, er hat auch sowas gemacht unter Boy Gobert und er hat ihn dauernd getängelt und er hat gesagt, wir haben diesen Raum, mach was draus.
Was haben Sie denn draus gemacht?
Er hat sich sicherlich was anderes vorgestellt.
Was haben Sie draus gemacht dann?
Naja, ich habe mir diesen Raum angeschaut, dann habe ich mir natürlich 3 Monate lang München angeguckt und habe gesagt, was fehlt denn da? Oder was braucht so eine Stadt? Du machst ja immer auch Kunst für einen Ort. Und ich bin irgendwie zu der Überzeugung gekommen, klassisches Theater gibt's genug. Und ich habe mich auch in Bremen bereits mit Tanz beschäftigt und ich habe mich immerhin dazwischen dann 9 Jahre in Wien zwar nicht nur der Ausbildung gewidmet, sondern ich habe ja das Ausstellungswesen der Akademie der Bildenden Künste dann aufgebaut und geleitet, war dort auch ein Querschläger. Ich habe Leute wie Peter Greenaway geholt, ich habe Achternbusch arbeiten lassen, ich habe sehr viel digitale Kunst bereits gemacht, was damals noch gar nicht so üblich war. Also ich habe schon immer geachtet darauf, dass eine Irritation durch eine andere Arbeit entstehen kann, ja, dass sozusagen die Wahrnehmung gestört wird, die übliche, die wir haben. Aufgrund dieser Arbeiten in Wien hat mich ja Eberhard Witt dann angesprochen und hat gesagt, ja, er hat einen Raum und er könnte sich vorstellen, dass man da so quasi neues Theater macht. Was er sich sicherlich mehr vorgestellt hat, dass es wirklich mehr im theatralen Bereich bleibt. Und ich habe ihm aber dann gleich von vornherein gesagt, der Raum eignet sich dafür, dass man wirklich was ausprobieren kann, was zwar von der darstellenden Kunst ausgeht, aber letzten Endes eine Hinterfragung dessen auch ist. Und das kannst du natürlich machen, indem du das verbindest oder aufeinanderprallen lässt. Also Architektur mit Musik oder Tanz mit bildender Kunst oder bildende Künstler mit Theater. Also wir haben ja da alle möglichen Leute aufeinander gehetzt. Mhm. Ja. Wir haben auch die Wirtschaft mit eingebunden. Mhm. Also ich habe auch viel mit zum Beispiel mit BMW damals auch gemacht, mit den Entwicklungsinstituten dort, also zum Beispiel Akustik. Mhm. Und habe Künstler eingeladen, die sich mit Klangskulpturen und Klanginstallationen auseinandersetzen. Und was passiert da? Wie gehen die miteinander um? Was sind die Voraussetzungen? Das war eine total spannende Arbeit. Oder Filmleute, die plötzlich in so einen Theaterprozess hineingehen und trotzdem nicht wirklich Theater machen, sondern was Eigenes. Und dadurch wurde das plötzlich zu so einem Ort der Überlegung auch, was können wir eigentlich mit der Kunst noch machen und was kann Kunst an sich überhaupt noch für unsere Gesellschaft sozusagen bringen? Also ist das noch immer etwas, was sozusagen in dieser verabredeten Freizone stattfindet, ob das das Museum oder das Theater ist, das ist ja die Verabredung, die wir Gesellschaft haben. In diesen 4 Wänden können wir verrückt spielen, aber es bleibt in den 4 Wänden. Aber wenn du das jetzt rausgibst und die Türen aufmachst, dadurch sind ganz andere Formate entstanden. Du hast einen ganz anderen Zugriff bekommen. Du hast es erstmal vom Elitären natürlich runtergeholt und hast gesagt, das ist Teil des Alltags. Da infiltriert man natürlich den gesellschaftspolitischen Raum in einer ganz anderen Art und Weise. Und das war im Grunde genommen das, was wir mit dem Marstall probiert haben, wo wir also drinnen, draußen gearbeitet haben. In der Stadt und es war wirklich ein Aufbrechen und ich glaube, in München, muss ich sagen, es war wirklich eine sehr gute Zeit für mich, weil da so eine Freude war, auch von der Stadt und von den Zuschauern, da passiert irgendwas Ungewöhnliches.
Spannendes.
Man war neugierig ich habe schon festgestellt, dass oft in den Ländern, wo es eine gediegene Kultur gibt oder eine lange Tradition von einer Kultiviertheit, wo das Theater einfach ein Selbstverständnis ist, auch das Museum oder die Ausbildung oder wie das halt im bayerischen Raum, das muss ich mal sagen, 12% des Budgets geht in die Kunst und zwar nicht nur in die Wahrung der Kunst, sondern vor allem auch in die Fortschreibung der Kunst. Und genau diese Länder sind manchmal für das Moderne oder für das Neue sehr viel aufgeschlossener. Also es ist unaufgeregter. Ich meine, wir haben schon, ich kann mich erinnern, wir haben da einmal, war ich in einer Kommission drin für Kunst im öffentlichen Raum und da war eine Arbeit von Santiago Serra. Die hat irgendwie, Ude hat das in den falschen Hals gekriegt und hat die einfach nicht erlaubt. Ja? Mhm. Und das war natürlich ätzend. Und der hat dann eine Riesenausstellung natürlich im Kunsthaus Bregenz gehabt und da haben natürlich dann alle wieder gelacht, dass sozusagen in München das so kleinteilig war. Aber das passierte fast nie sonst, ja. Und wir haben das sehr, mit großem Humor getragen und der Ude hat das auch dann versucht, sehr kabarettistisch irgendwie, wie er war, dann auch zu rechtfertigen. Aber es ist eine Stadt gewesen, wo die Möglichkeit, was Neues auszuprobieren, sehr viel leichter ist als zum Beispiel in einer Stadt wie Hannover oder so. Ja, nicht
wo
ganz
sie ja
so
die Kunstfestspiele geleitet haben.
Ja, da hat man viel größeren Widerstand gehabt.
Mhm. Ja, interessant.
Und das hat mich, was ich gar nicht erwartet hatte, weil es immerhin das Sprengel-Museum gibt, es gibt dort die Kästner-Gesellschaft, es gibt den Kunstverein, die wirklich tolle Arbeit machen und die auch wirklich ganz auf die Moderne aufgestellt. Aber in diesem musiktheatralen Bereich, das war irgendwie nicht ganz so einfach. Es hat alles funktioniert, es hat nur ein bisschen gedauert, bis es sozusagen gelandet ist.
In Frankfurt waren Sie dann Intendantin am Schauspiel Frankfurt. Da ist Ihnen nochmal ein ganz anderer Wind entgegengeweht, würde ich mal sagen, wenn man das jetzt so rückblickend betrachtet, oder?
Ja, das war kulturpolitisch natürlich schwierig. Auf der anderen Seite auch mutig, dass Sie haben immerhin mich da engagiert. Also ich glaube, da haben mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Warum das schwierig war und dann letzten Endes trotzdem gut aufgegangen ist. Also es hat zumindest, dieses Theater war unter meinem Vorgänger gutes klassisches Theater, Repertoire-Theater, das hat Eschberg ganz ordentlich gemacht. Und ich glaube, es war der Wunsch, jetzt dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ist da noch was möglich? Und Frankfurt hat ja auch eine richtig interessante Tradition, die durchaus diskursiv ist, die aufgeregt war mit der 68er-Zeit. Das hat das schon geprägt. Und das Theater in Frankfurt war unter Neuenfels, wie der dort gearbeitet hat, und Balitsch, der war damals der Intendant, einfach ein aufgeregter Ort. Das war ein Ort mitten in der Stadt, der sich so quasi den Problemen der Zeit gewidmet hat. Ja, ich habe versucht, ihm anzuknüpfen an diese alte diskursive Zeit. Ich bin da durch die Stadt gegangen und gesagt, das ist schon ungewöhnlich. Diese Stadt ist befindet sich mitten in Deutschland, ist eigentlich die modernste Stadt.
Sie waren 2001 bis 2009.
Ja, genau. Dann. Mit den Hochhäusern, also du hast wirklich das Gefühl gehabt, da steht die Utopie ante portas. Mit allen Schwierigkeiten, aber letzten Endes auch, wo ich das Gefühl hatte, dass die Multikulturalität einfach gelebter Alltag ist. Das fand ich total interessant und natürlich diese Anbindung zu den Verlagen und zu den Universitäten hat mich wahnsinnig interessiert. Gleichwohl ist die Politik, hat ein bisschen eine andere Vorstellung gehabt. Ja, die wollte eigentlich... Ich weiß noch, dass Frau Roth mir einmal gesagt hat, wir würden so gerne haben, dass die Oberbürgermeisterin. Aber sie hat schon, glaube ich, die Idee gehabt, dass kulturell müsste es so sein wie München. Und das habe ich mir gesagt, das finde ich schade, weil das ist es nicht.
Das ist eine andere Stadt, ja.
Das ist eine andere Stadt und sie hat eine andere Geschichte. Die Streitkultur wird gelebt, ja. Man mag das auch. Also die Aufführung kann schlecht sein, wenn man nachher sich die Köpfe einschlägt, dann sind alle glücklich und zufrieden, ja. Und das ist mir oft gesagt worden.
Ist ja auch positiv eigentlich, weil wenn man nach einer Aufführung nichts zu reden hat, dann war es langweilig.
Ja, so wie Heiner Müller sagt, wenn ich aus dem Theater rausgehe, muss es irgendwann anders sein, als wie ich reingegangen bin, ne. Und das mochte ich an Frankfurt wahnsinnig gern und für mich war das zwar eine anstrengende Zeit, weil da eben die Vorstellungen so unterschiedlich waren. Und trotzdem, glaube ich, haben wir ein Theater gemacht, das noch darauf hingewiesen hat, dass man Teil einer lebendigen Stadt ist und dass man die Türen öffnen muss, richtig öffnen muss und dass man anderes zulassen kann und das tut nichts. Ich weiß auch noch, dass ein Zuschauer auf mich zukam und nach 3 Jahren, wir hatten eine Antigone gemacht, die Wanda Golonka hat das gemacht, sie hatte es An Antigone genannt, das war komplett anders, es war kein Bühnenstück, sondern sie hat den Zuschauerraum zugedeckt. Es war nur noch eine Schauspielerin, die eine Nasenflöte bedient hat. Und daraus entwickelt sich das alles. Und sie hat das gesamte Haus benutzt. Also bis hin, dass Bill Forsyth dann getanzt hat in dem schmalen Schacht, wo die Prospekte hängen. Ja, man musste von oben runterschauen. Und so hat man sozusagen auch eine Möglichkeit, durch eine Landschaft zu gehen. Ja, und es war ein anderer Erfahrungsbereich. Da kam ein Zuschauer auf mich, hat mich angebrüllt und gesagt, so ein Mist, was wir aus unserer ehrwürdigen, traditionsreichen Literatur machen und so weiter. Und ich habe dann nur gesagt, naja, sie regen sich nach 3 Jahren auch noch auf, also eigentlich habe ich gewonnen. Es ist ihnen nicht aus dem Kopf gegangen und das ist das, was man eigentlich von Kunst erwartet, dass es einen auffühlt, dass es irgendetwas mit einem macht und dass es einen verpflichtet, plötzlich nachzudenken, zu grübeln, sich zu ärgern, ja, und das verändert dich so oder so.
Die konservativen Theatergänger sind erstmal weggeblieben, aber am Ende kann man sagen, haben sie ein Durchschnittsalter von 40 Jahren gehabt im Publikum. Das ist, glaube ich, einmalig in Deutschland immer noch. Und eine Auslastung von 90%. Was glauben Sie, wie muss heute attraktives Theater sein?
Du musst den Ort genau dir anschauen und du machst ein Theater für eine Stadt. Wie schaut das aus? Da. Also in Berlin, wenn du ein Theater leitest, ist das sicherlich ein anderer Vorgang, wo du 5 oder 6 Theater hast, wo du in Konkurrenz bist. In Frankfurt war ich ein Solitär. Das heißt, ich muss ganz anders denken, muss ganz andere Publikumsschichten mitdenken, weil die auch berücksichtigt werden müssen. Daher kann man da nicht sagen, nach Schema F, Theater hat so zu funktionieren. Ich glaube trotzdem, dass die Chance, dass du jeden Abend etwas erzeugst, wo ein Betrachter in eine Emotionalität gebracht wird, gemeinsam mit anderen, zusammen. Und dieses Zusammensein, sich riecht, man riecht das, was auf der Bühne ist, man spürt es. Es ist ein sehr direkter Kontakt. Was nicht mehr funktioniert, ist so radikal zu sein, dass du die Leute alle verjagst. Ich glaube, die Radikalität liegt darin, dass du eine Haltung beziehst. Und die muss eindeutig sein. Und da darfst du dich nicht verraten. Und dann wird Theater richtig gut. Da wird deine künstlerische Arbeit auch interessant. Wenn du dich sozusagen nur dem Geschmack der Zeit oder nur darauf achtest, dass die Quote eingehalten wird, dann wirst du vielleicht zwar gewinnen, im Auge vielleicht der politischen Öffentlichkeit, aber nicht unbedingt im Sinne der Kunst und dass sie etwas erzeugen soll. Also ich glaube, du musst eine Balance machen. Das ist ganz einfach. Wenn ich nur moderne Autoren mache in einem großen Haus, wo du dieses Haus mit 1000 Leuten füllen musst, dann wirst du vielleicht partiell gewinnen, partiell aber nicht. Also musst du ausgewogen arbeiten. Musst also schauen, dass du das Risiko minimierst oder zumindest so viel Spielmöglichkeiten hast in der Planung, dass du sagen, wenn etwas nicht aufgeht, dass du es mit etwas ersetzen kannst, wo du weißt, das funktioniert. Und ich finde, die Moderne musst du insofern attraktiv machen, dass du die Vermittlungsarbeit natürlich auch dementsprechend ankurbelst. Also das ist etwas, was wir vermehrt machen müssen. Also überlegen, wie komme ich an Mann, Frau ran? Wie schaffe ich es, dass wir attraktiv sind? Die Werbemittel greifen nicht mehr so. Die Leute sind nicht mehr gewohnt, sich zu konzentrieren. Die Bildung ist schwach. Die Schulsysteme sind leider nicht mehr so aufgebaut, dass die Bildung eine allgemeine ist. Also übernehmen wir ja auch nochmal andere Funktionen in diesen staatlichen oder städtischen Institutionen.
Frankfurt hat Ihnen ja auch einen berühmten Theaterskandal beschert. Wir müssen einmal drauf kommen. Da hat der Schauspieler Thomas Lawinki, den berühmten Theaterkritiker der FAZ, Gerhard Stadlmayr, nämlich den Spiralblock entrissen. Der eine fühlte sich vom anderen provoziert und umgekehrt. Man weiß nicht mehr genau, wie und was. Wie sehen Sie denn diese Affäre, die Riesenwellen geschlagen hat, aus heutiger Sicht?
Ja, es war absurd. Es war wie absurdes Theater. Also alle haben überreagiert, alle waren überempfindlich, jeder hat ein Anliegen gehabt. Das passiert, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, dass man im Theater sitzt. Und ja, plötzlich, da haben beide Seiten haben das nicht mehr, der Schauspieler hat es nicht mehr realisiert und der Journalist auch nicht. Ja, es war eine kindische Aktion.
SWR 2 Zeitgenossen mit Elisabeth Schweger, der Leiterin der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. Frau Schweger, Sie haben zusammengearbeitet mit wirklich herausragenden Künstlern. Peter Greenaway, der Filmemacher, Sie haben es genannt, der Regisseur Christoph Schlingensief, der Musiker Brian Eno, der Soundkünstler FM Einheit, der Komponist Heiner Goebbels. Und das ist wirklich jetzt noch ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt. Allesamt bedeutende und experimentelle Künstler, die Sie eigentlich Ihr Leben lang begleitet haben. Wer von diesen Menschen hat Sie besonders beeinflusst, beeindruckt?
Oh, das ist immer so schwer zu sagen, weil jeder für sich natürlich so ein Kosmos ist, der etwas mit einem macht. Und
wer hat vielleicht am meisten mit Ihnen gemacht?
Welche Leute haben mich wirklich beeindruckt? Ich muss sagen, ich habe von Peter Greenaway wahnsinnig viel gelernt. Christoph Schlingensief hat mich wirklich auch herausgefordert.
Was hat Sie da herausgefordert?
Ja, weil er wirklich eine Gratwanderung gemacht hat und er war ja extrem raffiniert. Der konnte mit diesen ganzen neuen Medien sehr gut umgehen. Und er hat Wagnisse gemacht in seiner Arbeit. Was aber auch toll war, er hat wirklich Visionen gehabt. Und das fand ich großartig.
Ist ja auch die Verbindung Afrika vielleicht. Ja. Er hat ja das Oberndorf in Burkina Faso gegründet, wo es mittlerweile eine Schule und eine Krankenstation gibt. Haben Sie das auch mit unterstützt eigentlich?
Ja, damals, wir haben viel diskutiert darüber. Und er hat ja so verschiedene Länder angeschaut. Und ich habe ihm dann schon auch gesagt, dass Burkina Faso für mich eigentlich der richtige Ort ist. Ja, weil das ist ein sehr kulturträchtiges Land. Es hat sonst keine Ressourcen. Es hat nur Kultur. Ja, es ist ein armes Land. Und wenn, dann würde ich das spannend finden. Und das hat er dann ja auch wohl gewählt. Und das ist auch eine Verbindung. Aber ich finde, er war ja so ein wahnsinnig netter Mensch auch. Also er hat so eine schöne Menschlichkeit gehabt. Ja, da bin ich immer alles auf den Kopf gestellt. Ja, und hat dann dadurch sozusagen auch genötigt, darüber nachzudenken, in was für Strukturen arbeitest du eigentlich. Und das fand ich gut, aber da gibt es auch jemanden wie Pistoletto, der hat das auch gemacht. Ich habe so viele Arbeiten auch mit dem Ensemble Modern gemacht, wo wir über die Grenzen gehen. Auch die Wanda Golonka hat mich mit ihrer Art als Choreografin und Tänzerin hat die natürlich extrem uns einfach neue Blicke abgenötigt, ja, dass man sagt, wohin schaue ich, wie schaue ich, ja, was ist ein Spiel? Also ihre Liebesgedichte schreiend über den Main hinüber, das werde ich nie vergessen, ja. Und dann die alten Frauen, die über den Main dann sich Gedichte zugerufen haben auf der Brücke, das sind einfach so Formate gewesen, wo ich gedacht habe, ja, was machen wir mit unserer kulturellen Tradition und mit unserer geistigen Tradition und wie können wir sie vermitteln? Was ist der kreative Prozess? Jemand wie Armin Petras hat mir sehr viel beigebracht, ja, war auch eine große.
Mit dem Sie auch in Frankfurt viel gearbeitet haben.
Ja, der
und
war
der
ja,
heute in Stuttgart Intendant ist.
Ja, ja, der war Hausregisseur bei uns und hat dann die Schmidtstraße gemacht. Das war ja, wir hatten wie fast alle Theater dann Einsparungen und ich habe halt der Stadt gesagt, ihr könnt mir zwar das Budget kürzen, aber meinen Kopf könnt ihr mir nicht kürzen und meine Imagination. Und dann habe ich gesagt, okay, diese Probebühne wird zu einer weiteren Spielstätte eröffnet und habe den Armin gerufen und gesagt, du, Probebühne, wir spielen Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Es gibt zwei Veranstaltungstechniker. Wir machen ein Bühnenbild im Jahr, 8 Produktionen. Und jeder muss mitmachen, der da spielt und so weiter. Und das war ein Erfolgsrezept. Er hat das hervorragend gemacht und war richtig spannend. Und dann mussten eben 5 bis 8 Regisseure damit umgehen. Es war plötzlich auch nochmal nachdenken darüber, was tun wir eigentlich mit dem und müssen wir so viel produzieren und wie produzieren wir, mit was für Materialien, wie gehen wir mit unserer Arbeitskraft um, muss ein Schauspieler immer bedient werden oder muss er auch noch was tun, gilt für Dramaturgen, Regisseure, Bühnenbildner genauso. Also das hat uns einfach noch einmal zur Überprüfung verpflichtet.
Wenn man jetzt auf Ihre Laufbahn, auf Ihre Karriere schaut, kann man sagen, an vielen Orten, an denen Sie angefangen haben, sind Sie mit großer Skepsis begrüßt worden, aber Sie haben es geschafft, die Leute wirklich zu überzeugen. Denn am Ende, auch bei den Kunstfestspielen in Herrenhausen zum Beispiel, haben Sie es geschafft, es ja als internationale und nationale Marke zu etablieren. Mhm. Glauben Sie, dass es für Frauen schwerer ist, diesen Weg zu gehen? Schlägt Ihnen mehr Skepsis entgegen?
Ja, also ich denke schon, dass es für Frauen schwieriger ist. Es ist deshalb schwieriger, weil wenn du hart bist, was eigentlich ein normaler Vorgang ist, wenn du in solchen Positionen bist, also hart, sondern du bist einfach nur konsequent, wird es einer Frau anders ausgelegt als ein Mann. Also quasi im Hintergrund schwebt, glaube ich, noch immer dieses Bild, die Frau muss nett und mütterlich und umsorgend sein, während man das von einem Mann eigentlich nicht unbedingt erwartet. Dazu kam, dass ich als Frau aus der Konvention fiel. Also ich kam nicht wirklich direkt vom Theater, sondern von Architektur, bildende Kunst, wo ist sie denn überhaupt? Und die macht das jetzt kaputt, unsere schöne Institution. Das war das Zweite. Das Dritte ist, also ich habe immer mit Leuten gearbeitet, die eher entweder ungewöhnlich waren oder nicht bekannt oder noch nicht bekannt waren. Das heißt, mich zeichnet schon immer aus, diese Suche und das Recherchieren, herausfinden, wo könnte etwas spannend sein, was bringt mir der oder jener Künstler für das Theater jetzt. Oder wenn ich in der bildenden Kunst arbeite, arbeite ich oft gegenteilig. Also ich versuche schon immer sozusagen leichte Konfrontationen zu machen und Sachen aufeinander stoßen zu lassen, um herauszufinden, ob das sozusagen ein neuer Input ist, ja, und plötzlich neue Türen öffnet. Und ich finde, du musst immer wissen, das, was du in der Kunst erreichst, wenn du ein Projekt zu Ende bringst, dann hast du vielleicht 60% erreicht. Und du weißt, du hast eben die 40% nicht wirklich integrieren können. Deswegen machst du weiter, weil irgendwann willst du die 100 oder die 150% erreichen. Und dieses Nicht-Erreichen-Können ist der Motor, der einen vorantreibt. Das finde ich für mich eine Selbstverständlichkeit.